erzähle euch die Geschichte von Jona. Er lebt ein paar hundert Jahre vor Christus in Israel. Der Jona hört manchmal die Stimme von Gott und manchmal soll er jemandem etwas ausrichten, was Gott gesagt hat. Er ist ein Prophet. Aber was er jetzt gerade gehört hat, das passt ihm gar nicht. Gott hat ihm gesagt, er soll auf Ninive gehen. Dort soll er den Leuten sagen, dass Gott mit ihrer bösen und struben Lebensweise nicht einverstanden ist. Nein, auf Ninive will er nicht gehen. Von dort hört man nichts Gutes. Dort geht es schlimm zu und her. Ja, die brauchen vielleicht schon eine Bußpredigt, aber doch nicht von ihm. Das könnte gefährlich werden, die hören doch nicht auf ihn. Und überhaupt, die gehören zu einem anderen Volk, zu einem anderen Gott. Nein, gescheiter geht er weit weg. Möglichst weit weg von Ninive, möglichst weit weg von dem Gott von Israel. So macht sich der Jona auf den Weg. Er läuft den nächsten Mittelmeerhafen und steigt in ein Schiff, das auf Spanien fährt. Das ist noch mal gut gegangen, denkt er, und geht in die Kajüte schlafen. Gleich zieht der Sturm auf. 10 Leute haben Angst. Immer grösser werden die Wellen. Jetzt muss man handeln. Sie fangen von die Waren über Bord fallen und der Kapitän ruft alle zusammen, die an Bord sind. Irgendjemand hat die Götter verärgert, sagt er. Jemand ist schuld, dass es so stürmt. Wer ist es? Niemand sagt etwas. Also werfen sie es los. Und das Los fällt auf Jona. Der Jona erzählt jetzt, wieso er auf dem Schiff ist. Schiffsleute grausen es. Sie kennen den Gott von Israel nicht. Aber einer, der vor seinem Gott wegläuft, das kommt nicht gut. Der Jona selber sagt, sie sollen ihn über Bord werfen ins Meer. Sie machen es. Und gleichzeitig bitten sie den Gott von Israel um Vergebung. Die Wellen schlagen über dem Jona zusammen. Der Sturmwind flaut ab und das Meer wird ruhig. Unsere Geschichte ist aber noch nicht fertig. 3 Tage später wird der Jona zu Israel an Land gespült. Er ist nass, dreckig und total aufgewühlt. Wenn man ihn fragt, wie er an Land gekommen sei, schüttelt er verwirrt den Kopf. Er sagt, er habe die ganze Zeit mit Gott geredet und zu ihm gebetet. Ein Fisch hat ihn verschlungen und ihn am Ufer wieder ausgespült. Er ist wieder daheim und wieder hört er die Stimme von Gott. Jona, gang auf Ninive. Ich sage dir dort schon, was du sollst sagen. Ja, sagt Jona, ich bin bereit, ich gehe. Jetzt läuft er auf Ninive. Das Ninive sucht er den Stadtplatz, schaut, wo das man echt gut hört. Und dann fährt er an zu rufen. Leute von Ninive, der Gott von Israel schickt mich zu euch. Ihr lebt verkehrt und tut viel Schlechtes. Ninive wird darum in 40 Tagen untergehen. Es wird still um ihn herum. Jemand geht der König vor die Stadt holen. Der Jona ruft gleich weiter die gleiche Botschaft. Wo der König kommt, wird der Jona nicht etwa verhaftet. Nein, der König übernimmt jetzt die Sache und sagt zu den Leuten von Ninive, der Jona hat recht. Wir müssen uns ändern. Zum Zeichen, dass es uns ernst ist, isst und trinkt niemand mehr. Wir halten Trauer und wir beten alle zu dem Gott von Israel. Vielleicht lässt er sich noch umstimmen. Das hat Jona nicht erwartet, dass alle auf ihn hören und glauben, was er sagt. Eigentlich wäre sein Auftrag jetzt erledigt. Er könnte jetzt eigentlich wieder heimgehen. Aber es nimmt ihn ja schon Wunder, was jetzt passiert. Er sucht sich einen Platz, um die Sache zu beobachten. Auf einem Hügel baut er sich eine einfache Holzhütte. Und darum lässt Gott ihm eine Stude wachsen. Der Jona ist froh um das Schattendach. Die 40 Tage vergehen und Ninive geht nicht unter. Gott hat das Gebet der Leute gehört und gesehen, dass es ihnen ernst ist. Sie wollen sich ändern. Der Jona kann sich nicht freuen darüber. Nein, er hat eine Wut in sich, die manchmal stärker wird und fast verdreht. Er hat doch gewusst, dass der Auftrag nichts bringt. Am Ende verschont Gott die Leute ja gleich. Wieso hat er alle die Strapazen auf sich genommen für die Reise? Für das Gott gnädig ist und er gar nichts passiert. Und jetzt verdorrt die Mono seine Studen. Das angenehme Schattendach ist weg. Der Jona regt sich noch mehr auf. Er ist knallrot vor Wut und vor der heissen Sonne. Da hört Jona wieder die Stimme von Gott. Und was Gott ihm jetzt sagt, gibt dem Jona noch lange zu denken. Jona, du ärgerst dich, weil deine Studie verdorrt ist. Die hast du nicht gesetzt und nicht beschüttet, hast überhaupt nicht dazu geschaut. Gleich reut sie dich. Und dort die Menschen von Ninive. Jona, was denkst du? Würden mir die Menschen nicht reuen, die ich gemacht habe? Und ich zu ihnen geschaut habe. Sollte ich sie nicht retten, wenn sie neu anfangen wollen.
Das Buch Jona, das fährt mit einem Paukenschlag an. Gott rettet. Gottes Wort, das Wort vom Herr, wird plötzlich gehört. Es wird hörbar. Und es ist ein gutes und ein klares Wort, das Gott rettet. Und das Wort von Gott, das steht manchmal so in krassem Gegensatz zu unseren menschlichen Wörtern. Plural. Wir reden viel, wir reden gern. Das ist gut so. Und viele von unseren Wörtern, sie sind aber manchmal schon ein bisschen leer. Und viele von unseren Wörtern, die wir weitergeben, sind manchmal schon mit vielen Bildern verbunden. Und da steht das Wort von Gott, das ist ein krasser Gegensatz dazu. Gottes Wort ist gut, klar. An dem heutigen Morgen hat Gott ein Wort für dich. Der Hans Küng ist ein katholischer Theologe und er hat gesagt, die Weltreligionen werden, könnte man so in drei verschiedene Ströme, Wasserströme einteilen. Da gibt es die sogenannten Weisheitsreligionen. Sie schauen für Wahrheit nach außen. Sie suchen die Wahrheit irgendwo da außen. Und dann gibt es die sogenannten mystischen Religionen. Sie schauen nicht raus, sondern gegen ihn, in den Menschen und suchen Wahrheit drin. Und dann gibt es die, wie er sie nennt, die prophetischen Religionen. Die Wahrheit wird dich gar nicht gesucht, sondern sie kommt überraschend aus dem Nichts raus, von oben her. Die abrahamitischen Religionen, wie er das nennt. Es wird nicht gesucht, sondern überraschend werden die Menschen angesprochen. Das Wort von Gott geht in eine ganz konkrete Situation hinein. Es ist nicht einfach ein allgemeines Wort, sondern es ist eine ganz konkrete Situation, wo das Wort von Gott kommt. Es ist der Prophet Jona, der das Wort gehört. Der Jona lebt ungefähr 700 Jahre vor Christus. Er ist der Sohn von Amittais. Und er ist ein Prophet am Königshof von Jeroboam II. Im Nordreich von Israel. Und der Jona dient als Prophet an diesem Königshof. Der Jeroboam II. Ist nicht ein guter König gewesen. Er hat nicht das gemacht, was Gott gefällt hat. Und trotzdem dient der Jona an diesem Königshof. Und er sagt dem Jeroboam II., dass er sehr erfolgreich werde sein. Er werde die Ländereien einnehmen. Und darum ist der Jeroboam ein sehr grosser Krieger, der in der Region viel Kriegszüge macht und die sehr erfolgreich führt. Der Jona ist Teil von diesem Königshof. Im Norden von Israel, von diesem Nordreich, ist aber noch ein viel grösseres Weltreich. Die Assyrer mit der Hauptstadt Ninive Und wahrscheinlich ist das Assyrien eines der brutalsten Weltreiche, die es gegeben hat. Was sie gemacht haben, ist furchtbar, wenn man heute die Sachen noch liest. Und Assyrien unterdrückt das Volk Israel. Sie fordern Tribut von Israel. Und eines Tages werden sie Israel zerstören, so dass es das Nordreich nicht mehr wird geben. Israel hat Angst, logischerweise, von dem Nordreich, von Assyrien, von der Hauptstadt von Ninive. Und jetzt kommt Gottes Wort zum Jona und sagt, gang nach Ninive. Gang nach Ninive und tu ihnen ankunden, dass das, was sie machen, nicht gut ist. Dass die Bosheit bis zum Himmel aufschreit. Ich kann sich vorstellen, was das mit dem Jona macht, wenn er die Botschaft hört. Das ist die konkrete Situation, wo das Wort von Gott hineinkommt. Das Buch Jona ist in zwei Teile aufgeteilt. Kannst du es da die nächste Folie zeigen? Es ist in zwei Teile aufgeteilt. Eines ist der Jona, wo er Gottes Wort hört und nachher in den Westen flieht und im Meer, auf dem Meeresboden endet. Und einmal ist der Jona, wo Gottes Wort hört und gehorsam ist und das mal in den Osten geht und dann auf einem Berg oben endet. Zweimal eine Geschichte, die sehr ähnlich strukturiert ist. Zweimal haben genau diese zwei Geschichten einen ähnlichen Ablauf. Am Anfang steht beide Mal Gottes Wort, wo redet, überraschend. Und beide Mal sind dann Menschen da, die nicht Israeliten sind, die besser reagieren als der Jona. Einer ist eine Schiffsmannschaft und einer ist ein Bewohner von Ninive. Und am Schluss ist beide Mal eine überraschende Begegnung zwischen Gott und dem Jona, wo sie ein Gespräch führen über Gottes Gnade. Eine ist im Fisch und eine ist die Pflanze. Und ihr seht, wenn wir die zwei Geschichten anschauen, die Geschichte der zwei verlorenen Söhne im Gleichnis von Jesus im Neuen Testament, sind eine starke Parallele zu dem Jona. Einmal läuft er davon und einmal ist er widerwillig, gehorsam. Da kommen wir in einer anderen Predigt noch stärker drauf. Der Jona hört das Wort von Gott und entscheidet sich, ungehorsam zu sein. Er entscheidet sich, wegzugehen in Westen. Und man fragt sich, warum ist er ungehorsam? Es gibt sicher einen praktischen Grund. Ich kann sich vorstellen, der Jona, der am Königshof in Israel dient, wo jetzt nach Assyrien, nach Ninive soll gehen und dort eine Gerichtsbotschaft bringen, stellen wir das gefährlich vor. Und gut verständlich, dass der Jona dort den Widerstand verspürt. Aber noch wichtiger sind wahrscheinlich die theologischen Bedenken, die der Jona hat. Assyrien finden von Israel, die sie unterdrücken wollen. Und jetzt soll der Jona dorthin gehen und eine Gerichtspredigt haben. Und der Jona vermutet wahrscheinlich, was ist, wenn die umkehren und wenn Gott gnädig wäre mit denen von Ninive. Was für ein Licht würde das auf Israel werfen? Welche Scham und Schmach müsste Israel erleben, wenn jetzt plötzlich Gott mit den Finden gnädig wäre? Da hat er grosse theologische Bedenken, ob Gott wirklich das machen würde. Und er sagt, lieber gehe ich weit weg, den anderen Weg. Er macht sich auf und geht in die entgegengesetzte Richtung. Der Timothy Keller hat gesagt, man kann Gott auf zwei Arten ungehorsam sein. Ich lese das hier. Du kannst Gott ablehnen, indem du sein Gesetz ablehnst und so lebst, wie es du für richtig hältst. Wir würden dem vielleicht heute Liberalismus sagen. Das, was Gott sagt, hat nicht so ein Gewicht, spielt nicht so eine Rolle, kann man ignorieren, man kann davonlaufen. Und aber, der Timothy Keller sagt dann weiter, und du kannst Gott auch ablehnen, indem du Gottes Gesetz annimmst und befolgst, um dir deine Erlösung zu verdienen. Das würden wir heute wahrscheinlich Legalismus nennen, wo Gottes Gesetz ganz widerwillig und doch mit innerem Widerstand umgesetzt wird, eigentlich um sich seine Erlösung selber zu verdienen. Legalismus und Liberalismus, beides zerstört Gottes Beziehung. Beides macht unsere Beziehung zu Gott kaputt. Beides drückt Gott an den Rand. Und wir sehen beim Jona, wie er einmal Gott davonläuft und beim zweiten Mal, wie er Gott widerwillig gehorsam ist. Der Jona ist ungehorsam und läuft Gott davon. Er geht von Jerusalem oben, Jerusalem ist ein bisschen auf einem Hügel oben, abwärts in Westen, in die Stadt Jaffa. Er geht nach Jaffa runter. Und dort in Jaffa steigt er in ein Schiff ein und geht in den Bauch von diesem Schiff runter. Und später sehen wir, wie das Schiff ins Meer rausfährt und wie der Sturm kommt und die Mannschaft wirft der Jona über Bord und der Jona sinkt ins Meer runter. Das sind geografische Orte. Jaffa, der Schiffsbauch, der Meeresboden. Wahrscheinlich ist es aber auch ein moralischer Abstieg von diesem Jona. Es geht abwärts mit seinem Leben. Wir meinen, tiefer als der Meeresboden kann man nicht mehr sinken. Er sinkt tief runter. Der Miroslav Wolf hat das einmal so beschrieben, kannst du uns die nächste Folie zeigen. Wir Menschen, sagt er, führen oftmals ein Leben, das an der Oberfläche ist. Er nennt das Autopilot. Wir machen, was wir machen, weil wir machen, was wir machen, weil wir es gegen so gemacht haben. Gewohnheit. Und in vielen Bereichen ist das gar nicht so schlecht. Unser Alltag ist stark geprägt von Gewohnheit. Aber immer wieder mal fragen wir uns vielleicht ein bisschen die tiefere Frage, tauchen ein bisschen tiefer runter und fragen, effektiv, bin ich überhaupt effektiv unterwegs? Erreiche ich meine Ziel oder könnte ich vielleicht noch etwas machen, um meine Ziel noch besser zu erreichen? Ein Schritt tiefer runter stellen wir uns vielleicht immer wieder mal die Frage, ja, die Ziele, die ich eigentlich erreichen will, sind es überhaupt die Ziele, die ich gerne erreichen würde? Oder sind da irgendwo die Funger in mir schlummern noch andere Ziele, die ich vielleicht auch noch gerne erreichen würde? Das ist eine Frage von Vision. Und der ganz am Boden, die Funger, sagt der Miroslav Wolf, ist die Frage von Wahrheit. Es geht plötzlich nicht um die Frage, welche Ziele will ich eigentlich erreichen? Welche Strategien will ich benötigen? Welche Gewohnheiten? Sondern, was ist überhaupt wahr? Was ist real? Was ist ein gutes Leben, so wie es Gott würde gefallen? Die Frage nach Wahrheit. Der Jona sinkt tief, tief am Boden und am tiefsten Punkt von seinem Leben, am Meeresboden, da begegnet er der Wahrheit, da begegnet er Gott selber und dort passiert eine Veränderung. Eine Veränderung, die Gott ihn erreicht und wo er wie zum neuen Mensch wird. Wenn nächste Woche auf Gottesdienst, wo er abgetaucht, zungenstunger, passiert eine Veränderung, eine Begegnung mit Gott, etwas Neues entsteht. Was heisst das? Die Geschichte von Jona, die ersten drei Verse für uns heute im 21. Jahrhundert. Die Stadt Ninive liegt im heutigen Nordirak. Und heute ist dort eine Stadt, die heisst nicht Ninive, sondern die heisst Mosul. Die Stadt ist durch ganz tragische Umstände in den letzten 10 Jahren stark in den Medien gewesen. Der Islamische Staat hat 2014 die Stadt auf brutale Art und Weise unterdrückt. Und im Jahr 2016 hat die irakische Armee dann entschieden, dass sie die Stadt befreien wollen. Und da ist eine Organisation in Nordamerika, Samaritan's Purse heissen die. Das ist gegründet von Franklin Graham, Sohn von Billy Graham. Die haben den Eindruck gehabt, dass sie in dieser Zeit nach Mosul, das damalige Ninive, sollen gehen und dort ein Spital aufbauen. Ein Spital, das 10 Kilometer weit weg war von der Front. Und dort haben sie Notfalloperationen durchgeführt. Und sie haben Menschen, die ganz tragische Sachen erlebt haben, psychisch begleitet. Und sie haben für die Menschen immer wieder gebetet und die biblischen Geschichten erzählt. Ganzheitliche Sorge für die Menschen, die in ganz schwierigen Umständen sind. Und als das die Stadt Mosul Mitte 2017 befreit war, hat die Organisation 1700 Operationen durchgeführt. Mir ist die Geschichte in den Sinn gekommen, als ich gelesen habe, dass der Jonah sich geweigert hat, nach Ninive zu gehen. Wo redet Gott zu dir? Du musst nicht in Nordirak gehen, für Gottes Stimme zu hören. Aber wo redet Gott zu dir in deinem Alltag? Wo vernimmst du seine Stimme, sein Reden? Nimm das ernst. Los auf das, was er sagt. Wie hört man Gottes Stimme? Wie hört man sein Reden? Das ist eine Frage, die Ignatius von Loyola, Gründer der Jesuiten, im 15. Jahrhundert beschäftigt hat. Er hat sich immer wieder die Frage gestellt, in meinem Alltag, wo, wir würden vielleicht sagen, wo stark vom Autopilot gesteuert ist, wie vernehme ich Gottes Reden? Und er hat die sogenannten Exerzitien entwickelt, die wir heute in vielen Kirchen auch kennen. Da gibt es ganz verschiedene Formen von diesen Exerzitien. Ich habe in eine Form herausgewählt. Ignatius von Loyola sagte, täglich nimmt er 2x15 Minuten Zeit und stellt dir die 5 Fragen. Für was bist du dankbar heute? Wenn du auf diesen Tag, die letzten Stunden zurückschaust, wo bist du dankbar? Und wenn du auf die letzten Stunden und auf diesen Tag zurückschaust, wo hast du Gottes Stimme vernommen oder sein Führen irgendwo wahrgenommen, sein Wirken, Rückblick? Und dann stellt er die Frage, und wenn du auf deinen Tag zurückschaust, wo bist du dieser Stimme vielleicht davongelaufen? Wo hast du sie ignoriert? Wo hast du dich weiter vom Autopilot leiten? Und dann sagt er, bitte um Vergebung. Vergebung, für dass du die Stimme ignoriert hast. Vergebung für die Verletzungen, die vielleicht passiert sind. Und empfang Gottes Gnade immer wieder neu, als ob jeder Moment wieder wie ein neuer Start ist. So hat der Ignatius von Loyola jeden Tag probiert, mit dieser Stimme von Gott in Verbindung zu bleiben. Und das zu machen, was er vernommen hat. Das ist das, was ich euch an dem heutigen Morgen mitgeben wollte. Ich weiss, ich habe ganz viele Sachen aufgenommen. Und wenn wir jetzt den Prophet Jonah über die nächsten 2-3 Monate ein bisschen genauer anschauen, auf verschiedene von diesen Bildern werden wir zurückkommen. Aber an dem heutigen Morgen wollte ich euch einfach mit auf den Weg geben. Wo in eurem Alltag vernehmt ihr Gottes Stimme, Gottes Reden? Wo merkt ihr, dass ihr davonlauft? Wo merkt ihr vielleicht, dass ihr es legalistisch umsetzt? Wie könnt ihr in einer lebendigen Beziehung bleiben? Und nehmt euch immer wieder Zeit in diesem Alltag, wo viel vom Autopilot gesteuert ist, in die Tiefe zu gehen. Ich habe zum Schluss ein Gebet, das der Ignatius von Loyola in seinen Exerzitien aufgeschrieben hat. Und die Band kann schon mal vorkommen. Es ist ganz ein kantiges Gebet. Sehr ein herausforderndes. Weil wir einfach einen kurzen Moment vor Stille machen. Und ich würde das Gebet lesen. Und dann würden wir direkt in den Lobpreis einsteigen. Nimm hin, Herr, und empfange meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, mein Verstand und meinen ganzen Willen, all mein Haben und Besitzen. Du hast es mir gegeben, dir, Herr, gebe ich es zurück. Alles ist dein, verfüge nach deinem Willen, gib mir deine Liebe und Gnade, denn diese genügen mir. Amen.
Wir wollen deine Stimme hören, Herr. Wir wollen uns Zeit nehmen in unserem Leben, dass wir dürfen vor dir kommen und uns bewusst Raum schaffen und Ruhe schaffen, für deine Stimme dürfen zu hören, Herr. Und wir wollen dürfen deiner Stimme folgen. Wir wollen dürfen zuhören, was du uns zu sagen hast, Herr. Und Heiliger Geist, nimm du immer mehr Raum in unseren Herzen ein, in unser Leben ein, auch in dieser Gemeinde, Herr. Wir wollen vor dir kommen und dich anpreisen, weil du hast den Sieg errungen, Herr. Du bist bereit und die Himmelstüren sind offen. Das Einzige, was du noch wartest, ist, dass wir unsere Hände ausstrecken und zu dir kommen, Herr.